Liebe Gemeinde, heute möchte ich Sie gerne in eine Situation mit hineinnehmen, quasi auf eine Gedankenreise. Diese soll uns letztendlich zur heutigen biblischen Geschichte führen. Stellen Sie sich vor, ein Hochsicherheitstrakt, vielleicht Gablingen. Der gefangene P dämmert vor sich hin. Tag wie Nacht, sparsame Beleuchtung, vereinzelte Sonnenstrahlen, Fackeln. Die Stunden gehen nicht vorbei, sie schleichen dahin. Eintönige Geräusche. Da Schritte auf dem Gang, Gesprächsfetzen, es wird lauter. Der gefangene P schreckt auf. Schon wieder 6 Stunden vorbei, die Wachablösung. Die 2 Wächter an der Tür befreien ihre Kollegen, die an den Gefangenen gekettet sind. Sie stehen auf, sie strecken sich, reiben sich die Glieder. Ja, bis morgen dann um die gleiche Zeit. Das neue Team macht sich bereit. 2 Männer werden an den Gefangenen gekettet. 2 Wachen draußen, rund um die Uhr in 4 Schichten. Passt nur gut auf, dass der uns hier nicht durch die Lappen geht. Naja, ihr wisst ja, was dann passiert. Mit einem Blick auf den Gefangenen gehen die 2 Türsteher raus, Tür zu, Schlüssel klirren, Schritte und dann ist wieder Ruhe. Der gefangene P ist müde, er kann nicht schlafen. Ich stelle mir vor, er denkt, was mag Jakobus hier erlebt haben? Ob es schnell und schmerzlos ging? Todesstrafe, mit dem Schwert haben sie ihn hingerichtet. Ich will es nicht glauben. Hören wir gemeinsam unser Werk auf? Jetzt sitze ich auch im Gefängnis. Ich sehe Jakobus vor mir am See, als wäre es gestern gewesen. Wir waren Nachbarn, Kollegen, Jakobus und sein Bruder Johannes, mein Bruder Andreas und ich. Wir waren in der Nacht fischen. Es war hell geworden und wir zogen die Boote ans Land, hängten die Netze auf zum Trocknen. Jesus hat mich angesprochen, einfach so, mich und meinen Bruder. Und wir sind mitgegangen, einfach so. Jesus sehen und mitgehen war eins. Und so ging es auch Jakobus. Steht einfach auf mit Johannes. Sie lassen ihren Vater Zebedäus einfach im Boot sitzen. Da war etwas Neues, Aufregendes, etwas, was uns aus unserer Eintönigkeit weckte und lebendig machte. Wenn ich an die vielen Wege denke, die wir miteinander gegangen sind, da fällt mir die Geschichte mit dem Mädchen ein. Der Vater kommt zu Jesus, mein Kind liegt im Sterben, hilf mir. Und die Leute, die haben gesagt, lass sie doch, sie ist schon tot. Und wir 4 gehen mit Jesus in das Haus und sehen leibhaftig, wie er vor ihr steht. Talita, komm, wach auf, Mädchen. Und sie wacht auf, als hätte sie nur geschlafen. Was für ein Wunder. Noch sonderbarer war der eine Ausflug in die Berge. Wieder Jakobus, ich und unsere Brüder. Jesus war in Licht gehüllt, verklärt und eine Stimme spricht. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Das war ein unbeschreiblicher Moment, den wir hier geteilt haben. Und einen Moment erinnere ich mich an Jakobus, wo wir mit Jesus auf dem Ölberg waren. Bevor all dieses Tragische begann, diese düsteren Voraussagungen über Zerstörung und Gewalt, das Ende des Tempels und Verfolgung. Jesus hat gesagt, ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Liebe Gemeinde, Sie haben es sicher längst erraten, dass sich die heutige biblische Geschichte mit Petrus beschäftigt. Es geht um Leben und Tod. Manche denken so einen Augenblick an ihre Vergangenheit zurück. Ich habe es mal probiert, für Petrus es zu skizzieren. Jetzt hören wir den Text, wie er in der Apostelgeschichte im Kapitel 12 steht. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote, das Passafest. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ins Gefängnis und überantwortete ihn, 4 Abteilungen von je 4 Soldaten ihn zu bewachen. Denn er gedachte ihn, Petrus, nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten mit 2 Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter. Und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Eine irre Geschichte, oder? Wie ein Drehbuch, das kann man verfilmen. Super. Träume ich oder wache ich, fragt sich Petrus. Plötzlich steht er vor dem Stadttor und nicht mehr im Gefängnis. Frei, um noch einmal neu anzufangen. Frei, eine neue Chance. Träumen oder wachen wir mit, liebe Gemeinde? Können und müssen wir solche Wunder glauben? Lassen wir uns so etwas zumuten? Die Bibel skizziert kurz und bündig die Befreiung aus dem Gefängnis in groben Zügen. Vieles bleibt offen, vielleicht wie in einem Traum. Das muss ein Engel gewesen sein, sagt Petrus. Das war eine weitere tiefe Erfahrung seines Lebens. An einige haben wir uns ja vorhin schon erinnert. Das muss ein Engel gewesen sein, haben auch andere Menschen sagen können, die knapp einem Unglück entkommen sind. Sie haben das abstürzende Flugzeug verpasst, etwas zu Hause vergessen und beim Umkehren vielleicht gerade noch einen Zimmerbrand löschen können. Oft wünschen wir uns auch so einen Engel. Wir wollen, dass sich eiserne Tore von selbst für uns öffnen, damit wir aus unseren Gefängnissen fliehen können. Wir sind gefangen in unserer Welt, unseren Gedanken, Vorurteilen und Urteilen und in unserem Körper mit zunehmend mehr Defekten und Krankheiten, in unseren Räumen, seien sie zu eng oder mit so viel Besitz gefüllt, dass wir uns aus diesem goldenen Käfig kaum wegbewegen. Wie oft möchten wir doch das Unterste nach oben kehren und alles neu machen, egal ob es im deutschen Steuerrecht ist oder in der Krankenkasse oder auch vielleicht manchmal in der Kirche. Die einen wünschen sich oft, aus den Mühen und Eintönigkeiten des Alltags zu entfliehen, dem Druck der Arbeit, den Anforderungen und Ansprüchen anderer zu entkommen. Die anderen sind gar an Stuhl und Sofa oder ans Bett gefesselt, weil es ihnen an Kraft fehlt, einfach aufzustehen. Nicht jeder bekommt eine Chance und wir könnten fragen, warum Petrus und nicht Jakobus? Warum musste Jakobus sterben? Und ich kann fragen, warum ich und nicht die anderen? Doch die Frage nach dem Warum bringt uns nicht weiter. Diese Frage ist so alt wie diese Welt. Die Frage, die wir stellen müssen, ist eigentlich die, was können wir tun? Und wir bekommen hier Antworten aus unserer Geschichte. Wir können die Hoffnung in uns nähren und wachhalten. Hoffnung und Vertrauen geben uns Kraft zu bestehen in den Situationen des Lebens. Wer die Hoffnung aufgibt, gibt sich selber auf und verschenkt seine Chance sinnlos. wie zum Beispiel Bonhoeffer im Gefängnis geschrieben hat. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, das du für uns geschaffen hast. Wir wissen, Bonhoeffer wurde nicht gerettet aus dem KZ und Jakobus starb durch das Schwert. Und doch war ihre Hoffnung nichts ins Leere gegangen. Es gibt noch einen anderen Weg, etwas zu tun, der uns aber oft ähnlich schwierig erscheint, das Gebet. Im Bibeltext heißt es, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Trauen wir dem Gebet so viel Kraft zu wie die Menschen in der Bibel? Gebet kann Mauern niederreißen. Das ist ja eine Erfahrung in unserer deutschen Geschichte, bald 30 Jahre her. Oder wollen wir lieber glauben, es war das Wirken genialer Politiker, des Zufalls oder das Ergebnis eines natürlichen Zerfalls? Waren die wöchentlichen Gebete in Leipzig, Dresden und Magdeburg wirksam oder sinnlos? Wie viel bedeutet uns Fürbitte für andere? Von der Weltpolitik bis zum persönlichen Anliegen, wie wir sie in jedem Gottesdienst praktizieren, für die Getauften, für die, die sich verheiratet haben und für die Menschen, die gestorben sind und die, die um sie trauern. Es lohnt sich doch auf jeden Fall, sich damit zu befassen. In dieser biblischen Geschichte betet die Gemeinde ohne Unterlass für Petrus, ohne aufzuhören. Das können wir kaum vorstellen. Nicht der Einzelne betet, sondern die Gemeinde betet. Wir fragen uns doch immer, was können wir tun? Beten ist hier eine Antwort. Keine Demo auf irgendeinem Rathausplatz, kein Shitstorm im Facebook, kein Verkriechen in irgendwelchen Wohnungen. Nein, beten. Aktiv mit Gott reden und hören. Ich habe eine kleine Fabel gefunden, die ist aus der arabischen Mystik. Die möchte ich Ihnen vorlesen. Unterwegs im Wald sah ein Mann einen Fuchs, der seine Beine verloren hatte. Er wunderte sich, wie dieses Tier hier überleben konnte. Da sah er einen Tiger mit einem gerissenen Wild. Der Tiger hatte sich satt gefressen und überließ dem Fuchs den Rest. Am nächsten Tag ernährte Gott den Fuchs wiederum mit Hilfe des gleichen Tigers. Der Mann war erstaunt über Gottes große Güte und sagte zu sich, ich werde mich auch in eine Ecke setzen und ausruhen und dem Herrn vertrauen, er wird mich wohl mit allem Nötigen versorgen. Viele Tage brachte er so zu, aber nichts geschah und der arme Kerl war dem Tode nah, als er eine Stimme hörte. Du da, auf dem falschen Weg, öffne die Augen vor der Wahrheit. Folge dem Beispiel des Tigers und nimm dir nicht länger den behinderten Fuchs zum Vorbild. Auf der Straße traf er ein kleines frierendes Mädchen, zitternd in einem dünnen Kleid, ohne Hoffnung, etwas Warmes zu essen zu bekommen. Und er wurde zornig und sagte zu Gott, wie kannst du das zulassen, warum tust du nichts dagegen? Eine Zeit lang sagte Gott nichts. Aber in der Nacht antwortete er ganz plötzlich, ich habe sehr wohl was dagegen getan, ich habe dich geschaffen. Liebe Gemeinde, Gott hat einen Plan mit uns. Er holt uns zur Not auch aus dem Gefängnis, damit er seinen Plan durchziehen kann. Er hat uns befreit durch Jesus Christus und er gibt uns die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Wir haben einen einzigartigen Gott, der uns stärkt und Kraft schenkt. Nichts kann uns trennen von ihm. Das ist die frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu uns. Das soll uns als Gemeinde zusammenschweißen. Und wir wollen uns das zusingen, bis wir es im Herzen und im Kopf behalten. Denn ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, keine Macht dieser Welt, auch nicht einmal ich selbst, mich kann trennen von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. So spreche ich Amen. So soll es sein. Und wir wollen das miteinander sehen.